So, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Thilo Mischke Uncovered Podcasts und ich bin jetzt noch der Einzige mit einem Tongerät. Das liegt daran, dass wir an einem sehr ungewöhnlichen Ort sind und heute diesen Podcast hier aufnehmen, nämlich wir sind direkt am Amazonas und zwar an so einer Landzunge. Es gibt wieder viele Störgeräusche diesmal. Ich hoffe, dass der Ton auch überhaupt funktioniert, weil ich fange jetzt einfach an zu reden und der Ton klingt hoffentlich gut. Kann einer mal in den Kopfhörer reinhören? Und genau, wir sitzen jetzt hier direkt an der Ecke. Um uns herum sitzen viele Leute, deswegen gibt es auch sehr, sehr viele Störgeräusche heute, extra für die, die es so mögen. Ich beschreibe noch ein bisschen die Szenerie. Also ich gucke auf einen Fluss, der vielleicht, um es mal in Galileo-Zahlen zu sagen, 14 Fußballfelder breit ist und 700 Fußballfelder diagonal von hier befindet sich Urwald. Eine kleine rotbraune Schotterstraße in meinem Rücken. Rechts von mir sitzt eine brasilianische Familie mit einem Hund, die Schildkröten besitzen, kleine Vögel aufpäppeln und uns ihr Privathaus zur Verfügung gestellt haben, dass wir hier ein Interview mit einer Person machen können, die nicht offen über sein Business reden kann in der Stadt, aus der er kommt, nämlich aus Manaus. Denn wir sind ungefähr anderthalb Stunden von Manaus mit dem Auto entfernt, haben uns Essen bestellt und die Klapper- und Rauschgeräusche, die man jetzt im Hintergrund hört, werden verursacht von Leo und von Jan, die sich gerade Funkstrecken zusammensammeln, um gleich in diesem Podcast dabei sein zu können. Wir fangen jetzt an, weil wir nämlich ein bisschen hektisch sind und deswegen habe ich auch schon angefangen, ohne dass die anderen Funkstrecken fertig sind. Das Schöne ist, dass auch Michael Terhorst, dem der Hörer oder die Hörerin sind, ist bekannt, rennt gerade weg, weil er nicht bei diesem Podcast mitmachen möchte, weil er gar nicht reden möchte. Er mag es nicht. Er rennt jetzt gerade an mir vorbei mit der Kamera, geht eine Holztreppe runter und wird gleich unten im Amazonas badende Menschen filmen. Es ist ein unglaublicher Ort, an dem ich mich gerade befinde. Und tatsächlich ist der Amazonas, der Fluss und auch der Amazonas als Wald, ein Ort, an dem ich mir vorstellen könnte, wirklich alt zu werden. Ich bin großer Fan und diejenigen, die diesen Podcast kennen und auch die Sendung wissen, dass meine große Leidenschaft und Liebe, was Natur betrifft, der Regenwald ist. Ich halte mich dort wirklich sehr gerne auf und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Es gibt keinen Ort auf der Erde, der so sehr tödlich ist. Also so, es gibt keinen Ort, wo es einfach keine Rolle spielt, dass du da bist. So, du gehst rein und wenn du Pech hast, bist du zwei Minuten später kaputt. Und jetzt will Leo den Boom, also das Mikrofon benutzen als Funkgerät. Das sage ich ihm schnell, dass es nicht geht, weil, lieber Leo, dann wird der Ton scheiße. Weil wenn du dann den Boom reinmischt in den Podcast, dann hast du diesen halligen Ton, weil das Studio das nicht so richtig hinbekommt mit diesem Abmischen. Das ist richtig. Deswegen lieber zwei Funken. Ist Jan schon verfunkt?
Ich bin schon per Funke
dabei. Dann stell dich doch mal vor, Jan. Herzlich willkommen im Thilo Mischke Uncovered Podcast. Ich stelle Jan mal schnell vor. Jan ist aus Heidelberg. Aus Heidelberg.
Mannheim-Heidelberg.
Wir müssen mal kurz reinhören, ob sich Jan gut anhört mit dem Gerät. Also ihr seid jetzt, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ihr seid jetzt tatsächlich live dabei, wie dieser Podcast eingerichtet wird. Und wir machen es so hektisch, weil wir keine Zeit haben, aber trotzdem heute den Podcast aufnehmen.
Check, check, hört sich Jan gut an.
Jan hört sich gut an.
Prima.
Und Jan ist eigentlich bei einem anderen Projekt dabei, über das wir immer noch nicht richtig reden dürfen. Und das Interessante daran ist, dass ich eigentlich diesen Dreh in Peru und Brasilien alleine machen sollte. Also zwei Kameramänner und ich, kein Redakteur. Aber ich jetzt am Ende der Produktion von Uncovered Staffel 4 sehr, sehr erschöpft bin. Und es mir nicht mehr zugetraut habe, also so konzentriert zu sein, bei Interviews die richtigen Fragen zu stellen, darauf achten, dass die Kameraleute auch wirklich jede wichtige Perspektive filmen, alle Quittungen ordentlich halten. Und deswegen habe ich Jan, der wie gesagt bei uns in der Firma ist und ein anderes Projekt betreut, gefragt, ob er nicht Lust hätte, mit nach Peru und Brasilien zu kommen. Also, ich darf gleich reden, Jan? Also, stell dir vor, es ist ein Gespräch. Du kannst
was mich wiederum sehr gefreut hat, weil ich noch nie in Südamerika war, ist ja doch ein sehr spannendes Projekt ist. Eine Urwald- und Regenwald-Premiere für mich.
Ja.
Und ich die Chance kurzerhand genutzt habe, um innerhalb von sechs Tage vom Abflug, glaube ich, zu entscheiden, mitzufliegen.
Wir haben in Wien. Du hast mich in Wien begleitet und da habe ich dich gefragt, habe ich mich nach hinten gedreht im Auto und habe dich gefragt, hast du Lust, zufälligerweise mit nach Kolumbien und Peru zu kommen? Ich musste kurz die Leute um mich herum bitten, etwas leiser zu sein. Weil Sandro, der hier hinten rumläuft, spricht im Übrigen auch Deutsch.
Ja,
es wird dazu verwirrend. Also ganz wichtig jetzt für dich, auch wieder als Redakteur, du musst mich bremsen, wenn ich zu sehr abschweife in dem Podcast. Und wir werden im Übrigen, während wir diesen Podcast aufzeichnen, einen riesigen Fisch essen, der hier vor uns liegt.
Ein Bacalao.
Hat Leo jetzt immer noch keinen Ton?
Ja, wir machen Ton zusammen.
Das geht, glaube ich, auch scheiße nur.
Dann müssen wir dann doch Leo eine Funke geben. Das
ist ein Problem mit den Funken.
Okay, dann muss Leo dann doch das Mikrofon nehmen und ganz nah an seinen Mund ranhalten.
Hallo? Leo hat jetzt ein sehr großes Mikrofon vor seinem Gesicht.
Ja, jetzt bin ich auch zu verstehen. Ich mache einfach ein bisschen leiser. Und jetzt musst du sagen, ich...
Okay. Einer von euch beiden muss sich jetzt noch den Kopf heraufsetzen, falls eine Funke ausfällt, damit derjenige das dann hört.
Okay.
Dann können wir jetzt eigentlich mit dem Podcast, dem Fisch, der hier vor uns liegt, starten.
Ja.
Und erzählen, warum wir hier sind. Und wie war das eigentlich für dich, als ich dich in Wien gefragt habe? Komm mal mit.
Moment.
So. Während du erzählst, esse ich schon mal ein bisschen Fisch.
Ja, das war für mich in erster Linie überfordernd, weil dann doch wenig Zeit verblieben ist zwischen dem Dreh in Wien und dem Abflug. Und daraufhin habe ich meiner Freundin dann gesagt, dass es eine theoretische Option geben könnte, die mich in 2 Wochen nach Südamerika bringt und unser Urlaub deswegen ausfallen könnte.
Ah, dein Urlaub ist auch ausgefallen deswegen?
Mein Urlaub ist ausgefallen. Ich sollte eigentlich jetzt in Neapel in einer schönen Trattoria sitzen, sitze aber nicht minder gut am Amazonas und esse Fisch. Genau, und dann hat das sich alles... Dann gab es ja noch so diese Zeit, wo es nicht sicher war, weil du, glaube ich, in Usbekistan warst.
Ja.
Und genau, dann hat sich diese Entscheidung doch herauskristallisiert. Und 6 Tage vor Abflug hatte ich dann, glaube ich, gebuchte Tickets. Musste schnell zum Tropeninstitut rennen, mich in die Materie einarbeiten, mich ein bisschen in eure Arbeitsweise einarbeiten. Aber war dann nichtsdestotrotz natürlich extrem froh, die Chance zu haben, mitzukommen. Und bin immer noch extrem froh.
Dafür, dass du als Südamerika-Neuling und Urwald-Neuling, wir waren ja auch im Urwald in Peru, wir sind ja
gerade im Urlaub,
haben wir Kokain hergestellt und mussten dafür sehr lange nachts geduckt, weil wir alle Angst hatten, erwischt zu werden dabei. Und dann war die Gefahr, dass ein wütender Mob uns umbringt, wenn wir erwischt werden dabei, wie wir als Westler in so eine Kokain-Kochküche gehen, die mitten im Urwald ist. Wie war denn der Urwald das allererste Mal für dich? Also erzähl mal, wie fühlt sich das an, wenn man zum ersten Mal in seinem Leben im Urwald ist? Und dann auch noch gleich so extrem. Also es war wirklich nicht ohne.
Ja.
Also so mit...
Oh, jetzt kräht ein Hahn hier. Ich glaube, ich würde sagen, es war tatsächlich überfordernd für mich. Und mich so relativ schnell an meine Grenzen befördert gefühlt. Es ist sehr feucht und steil und erdig. Moment, was ist denn hier auch?
Ich will den Boom einfach ausmachen.
Ah doch, ohne Boom?
Ja, weil jetzt der Hahn kräht, das ist okay. Dann...
Genau, es ist feucht und erdig und heiß und steil. Es ist nicht leicht, diese Trampelpfade hochzulaufen.
Die man nicht sieht, weil wir durften ja auch kein Licht nachts
anmachen. Richtig, die man nicht sieht. Dazu kommt, dass ich jemand bin, der panisch Angst vor Spinnen, Krabbeltier, Schlangen hat. Und sich aber oder darauf angewiesen war, überall Bäume anzufassen, in die Erde zu langen, um Halt zu haben. Dazu kommt, ich bin nachtblind.
Ja, hast du dann da festgestellt, glaube ich.
Habe ich dann da festgestellt.
Also, um es mal kurz zu beschreiben, wir haben dann so eine Art Menschenschnecke gebildet. Und wir alle eigentlich relativ okay sind wir durch diesen dunklen Wald gehastet. Und haben, also wir mussten halt sehr schnell laufen, damit wir nicht gesehen werden. Ohne Taschenlampe, damit wir nicht gesehen werden. Und irgendjemand, man hörte immer, wie einer hinfiel die ganze Zeit.
Ja, wer das wohl war.
Das warst du. Und das Beste war dann eigentlich, ab dem Moment, wo du festgestellt hast, okay, ich sehe hier gar nichts in der Dunkelheit und ich falle auch ständig hin, war das toll, weil du dann einmal sind wir eine Stunde, glaube ich, durch den Wald gelaufen, relativ schnell. Und du hast eine Stunde lang, Scheiße, Scheiße, Scheiße.
Ja.
Wirklich so immer wieder, Scheiße, Scheiße. Ich musste von dir weggehen, weil mich dein Scheiße beim Schnelllaufen demotiviert hat.
Ja, also es war wirklich furchtbar. Dazu dann war das ja auch so, dass wir einen tollen Fixer, Ceviche, hatten, der die ganze Zeit vor uns lief und ich die ganze Zeit, sobald Ceviche 3-4 Meter weg war, gesagt habe, Ceviche, Ceviche, ayuda, Hilfe, Hilfe, bleib mal hier. Und ihn darum gebeten habe, mir Taschenlampenlicht vor die Füße zu leuchten und auf mich zu warten und ihn dann, wie als wäre es mein Papa, an die Schulter zu packen und zu hoffen, dass dies mich beruhigt. Ich war 5-mal kurz davor aufzugeben und zu sagen, Leute, ich setze mich hier hin und das war's.
Du warst doch tatsächlich ausstattungsmäßig perfekt vorbereitet mit Jeans und
Nikes.
Nike, und zwar diese, wie heißen sie?
Jordan High?
Genau.
Hohe Nikes.
Also wenigstens hohe Nikes, aber eine Sohle, damit hättest du auch schlittern gehen können. Also du bist halt auch immer weggerutscht die ganze Zeit.
3-mal hingefallen, hab eine aufgeschürfte Hand und bin sehr schweißnass, komplett durchgenässt oben angekommen. Was dann aber sehr schön und erfüllend war.
Ja, du hast auch erstmal eine Dreiviertelstunde auf dem Boden gesessen und ins Leere gestarrt.
Bisschen ein Schockmoment vielleicht.
Ich weiß nicht, irgendwie so dieses, ich glaube, dieses Urwald, durch ein Urwaldrennen nachts mit der Gefahr möglicherweise eben an Bäume. Es wurde uns ja immer erzählt, wenn wir erwischt werden, werden wir aufgeknüpft an Bäumen.
Ja.
Als Journalist, weil ich erzähle kurz was zu deinem Hintergrund. Also du hast auch so wie ich früher bei der Weiß gearbeitet. Du bist aber später, du warst dann, als wir Weiß groß und erfolgreich war, warst du bei der Weiß. Du schreibst online für, warte, jetzt ist jemand am Tisch und der will einen Löffel. Du schreibst online für Zeit, glaube ich, ne?
Habe ich mal, ja.
Genau, also erzähl mal selber, was du machst, bevor ich irgendwie erzähle, was du machst.
Ich habe ganz klassisch Politik, Wissenschaft und Geschichte studiert.
In Heidelberg. Und bist du dann eigentlich ein neuer Rechter?
Warum ein neuer Rechter? Weil ich in der Burschenschaft gewesen sein könnte.
Und weil du aus in Heidelberg schließen doch nur neue Rechte ab, oder? Ist das nicht so eine Nazis aus Tradition-Universität? Ich glaube, jetzt löse ich einen richtigen Shitstorm aus.
Ich weiß nicht. Natürlich ist es ja und es jetzt nicht. Aber es gibt eine sehr hohe Burschenschaftsdichte. Und Chors und Verbindungen. Es gibt schon auch traditionelles deutsches Leitkulturgut in Heidelberg.
Und dem folgst du natürlich und deswegen hast du das da gemacht?
Heidelberg war mir irgendwann zu akademisch, deswegen bin ich nach Mannheim gezogen, in eine Arbeiterstadt. Und bin dann tatsächlich nach Berlin gezogen und habe mich immatrikuliert, aber nur als Scheinstudent, um dann erst beim CDF, dann bei Zeit Online studentische Hilfskraft zu sein. Das hat dann aber alles ganz gut geklappt. Und irgendwie habe ich mich so in so Redakteursposten gefuchst und bin jetzt in letzter Zeit Freier gewesen, der für ein Campingmagazin lektoriert, der für Thilo Mischke recherchiert. Ganz verschiedene Dinge.
Was für ein Camping? Was für ein Magazin ist denn das?
Es gibt ein ADAC Campingmagazin.
Das ist gut bezahlt.
Das ist sehr gut bezahlt. Es ist Pinkern und ich korrigiere und lektoriere Artikel von Autoren, die über Zeltausflüge in die Toskana oder eine Anti-Schlingerkupplung schreiben.
Das ist ganz lustig. Das ADAC-Magazin ist das einzige Magazin in Deutschland, was einen Artikel von mir verweigert hat aufgrund des Buchs, was ich geschrieben habe.
Wirklich?
Ja, ich sollte irgendwie so griechische Inseln, ADAC, irgendwie so ein Easy-Job auf so eine Insel in so ein Hotel, irgendwie 3.500 Euro für so eine Reportage, was eigentlich so, wo du denkst, oha. Und dann kam so, mach mal. Und dann kam irgendwann der Anruf, eine Mail vom Chefredakteur des ADAC-Magazins, dass sie keine Autoren wollen, die Bücher geschrieben haben mit dem Titel 80 Frauen um die Welt.
Das ist wie die Antifa.
Das ist sehr weit geholt, aber ja, okay. Ja, stimmt eigentlich.
Also ich habe Antifa-Quellen, die mir gesagt haben, Thilo Mischke ist für sie problematisch, weil er das Patriarchat repräsentiert, aufgrund dieses Buches.
Aber keiner von der Antifa hat dieses Buch gelesen.
Ich glaube auch nicht. Aber der Buchtitel ist auch verfänglich.
Ja, sehr verfänglich. Aber ich empfehle den Leuten, die mir dieses Buch vorwerfen. Und ich habe in der Buchhandlung meiner Mutter im Übrigen sehr auf dieses Buch auch gerechtfertigt. Ich habe erzählt, dass der Titel ist eine Verlassentscheidung. Ich hätte es niemals so genannt. Ich hätte es eher genannt, irgendwie so armes Würstchen auf der Welt. So.
Genau, um das abzuschließen. Bin also auch quasi Journalist, was auch erklärt, weshalb dieser Aufstieg und dieser Dschungelpfad natürlich ein großer journalistischer Moment geworden ist, was wir dort nämlich gemacht haben. Das erzählen wir vielleicht noch. Aber wer sitzt denn eigentlich noch neben mir?
Leo, aber Leo hat kein Mikro, also kann er nicht mitmachen. Leo ist einfach Leo, du kannst immer so in die Brust von Jan kannst du reinsprechen.
Sprechen wir nur zu zweit.
Ja, ich rede dann einfach ein bisschen in deine Brust.
Schön kräftig. Jetzt kommt eine Frau, will einen Löffel? Ja, bitte.
Leo ist eigentlich unser großer Südamerika-Kenner.
Genau, und Leo ist kein Neuer bei Jan Kammann. Ich beschreibe dich einfach mal Leo, ohne dass du was dazu sagen kannst. Leo war bei den legendären Drehs wie zum Beispiel El Salvador mit dabei, wo wir festgestellt haben, wir wollen in Uncovered nur eigentlich solche Themen nur noch machen und nicht irgendwie so heiter durch die Welt reisen, sondern wir wollen relativ ernst, aber trotzdem sehr persönlich.
Der Fisch ist sehr lecker.
Der Fisch ist köstlich. War Leo dabei in der ersten Staffel, dann haben Leo und ich uns nicht ganz gut verstanden, aber das lag eher daran, weil Leo noch ein bisschen kleiner war damals und irgendwie noch... so noch nicht so richtig wusste, wohin mit sich selbst. Und es war dann so in diesen Stresssituationen, dann haben wir, glaube ich, ein bisschen aufeinander verzichtet, aber auch ohne Wut.
Ja, kann man so ganz gut sagen.
Und jetzt in der vierten Staffel ist Leo eingesprungen für diesen Film, weil er fließend Spanisch spricht. Und wir brauchten jemanden, der Spanisch spricht. Und dann haben wir Leo als Kameramann genommen, als zweiten. Und ich muss feststellen, dass Menschen sich auch eben verändern. Und es ist eine ganz zauberhaft, mit Leo zusammenzuarbeiten. Und es hat eine Reifung stattgefunden, die ein... Unaufgeregtes, und das ist wichtig bei diesen Drehs, unaufgeregtes Zusammenarbeiten. Also man muss keine Konflikte untereinander erstmal lösen, sondern man arbeitet und man hat einen stressigen Tag, aber da steht nichts im Weg der ganzen Sache. Das ist sehr wichtig bei diesen Drehs. Und ja, Leo sitzt eben hier mit am Tisch.
Die Ruhe in Person, würde ich sagen.
Leo ist sehr groß, sehr ruhig.
Und ich freue mich auch total, wieder hier dabei zu sein.
Es funktioniert echt gut. Also ich bin wirklich angetan. Also auch du bist wie so ein zäher Bursche, wie die Burschenschaftler sagen würden, bist du auch durch den Wald gehetzt und hast, also es war wirklich schon krass, dieses nachts durch, also nachts durch den Urwald. Habe ich gelernt, niemals nachts durch den Urwald. Aber es war auch kein echter Urwald, wir dürfen nicht vergessen, es waren Felder. Und dazwischen gab es immer relativ wilde Stücke. Und der kurze Weg, der uns aber, glaube ich, uns allen vorkam wie 20 Kilometer zur Küche, das war dann schon sehr urwaldig.
Warum sind wir eigentlich da hochgelaufen, Thilo?
Wo hoch?
Na, zur Küche.
Weil wir Kokain kochen wollten.
Was hat es damit auf sich?
Das ist die aktuelle Folge, die wir gerade drehen. Wir erzählen aber nicht, wie dieses Kokainkochen ablief, sondern nur, dass wir es geschafft haben, was wir in der ersten Staffel, in der Leo auch dabei war, nicht geschafft haben. Nämlich ein Labor zu finden, in dem man Kokain kochen kann. Was ja.
Ich hatte sogar noch die gleichen Gummistiefel an, jetzt für diese Tour durch den Dschungel, die wir damals auch hatten in Kolumbien. Die haben mir wirklich das gerettet.
Also du kommst doch aus der gleichen Gegend wie Michael Theos, der hier am Tisch steht, nichts in diesem Podcast sagen möchte, aber sich Fisch raubt.
Wir kommen alle aus der gleichen Gegend.
Das sind doch da, wo diese deutschen Geizhälse herkommen, ne? ist es diese Gegend?
Nimm ein bisschen mehr Fisch, fast. Michael. Nimm ein bisschen mehr Fisch. Lass dich nicht.
Ja, mit Michael Theos Essen teilen ist ganz toll. Man teilt sich Essen. Entweder kriegt man gar nichts davon ab oder irgendwie so Pommes, die so schon kaputt sind oder runtergefallen sind. Das ist das, was er dann teilt. Er möchte immer noch nichts sagen. Er steht hier neben uns zu dritt am Tisch, ganz still, macht er sich Reis auf den Teller. Ja.
Ja.
Und er sagt immer noch nichts. Willst du ihm mal wenigstens guten Tag sagen? Die Hörer mögen dich doch so.
Guten Tag.
Und die Hörerin.
Ich esse
jetzt. Das ist jeder Podcast mit Michael Theos. Tschüss. Genau, wir haben eine Küche gefunden, in der wir, das klingt so lustig, wie so eine IKEA-Einbauküche, in der wir dann irgendwie so Kokain herstellen. Und vorher haben wir noch diese Paste hergestellt, die man braucht für Kokain. Und das war, alles musste an einem Abend stattfinden. Und für alle Hörer und Hörerinnen, die sich hier Kokain mal selber herstellen wollen, nehmt euch Zeit mit. Es ist besser, wenn man Zeit hat dafür. Mhm. Aber bislang, also ich meine, es war auch zum ersten, war das für dich, Jan, das erste Mal, dass du dich richtig in Gefahr begeben hast während eines Jobs? Ich meine, beim Campingmagazin kann nicht viel passieren, würde ich sagen.
Nee, das stimmt. Ich glaube, es gab zwei, drei gefährlichere Sachen, die ich gemacht habe.
Gefährlichere?
Ja, also nicht als das hier, aber gefährlicher als Campingmagazin.
Ja.
namentlich Neonazis und Islamisten. Und einmal war ich in Palästina, als es nicht so schön war. Da gab es gerade Aufstände und irgendwie Schießereien.
Urlaub oder Arbeit?
Nee, Praktikum.
Für wen hast du da ein Praktikum gemacht?
Das Goethe-Institut.
Ah.
In Tel Aviv aber. Und dann gab es so einen Austausch nach Palästina. Und da war ich dann zu einer Zeit, als es nicht so schön war.
Hm. Hast du dein Studium eigentlich abgeschlossen?
Ja, aber nur einen Bachelor. Aber immerhin, nach 5 Jahren.
Ja, das reicht doch.
Mhm.
Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das total nervig ist für den Podcast-Hörer, während wir die ganze Zeit essen. Vielleicht sollte man auch noch hinzusagen, dass wir heute noch nichts gegessen haben. Es ist jetzt 17 Uhr und wir sind sehr, sehr hungrig.
Das ist sehr köstlich außerdem.
Und der Fisch ist wirklich außerordentlich köstlich.
Ja. Ich wollte noch irgendwann sagen.
Über dein Studium vielleicht?
Nee, es ist auf jeden Fall das gefährlichste und heikelste und auf jeden Fall auch beeindruckendste, was ich bisher gemacht habe. Also ich habe da immer so einen leuchtenden Augenmoment als Journalist.
Ja.
Aber bisher lief es überraschend.
Ich finde auch.
Gut. Es gab jetzt doch keine.
Also es ist auch so, ich glaube, wenn man das zum allerersten Mal macht, hätte man gedacht, okay, dass jetzt bestimmte Dinge nicht klappen oder dass sich was verzögert oder verschiebt. Das wäre dann irgendwie so, das nervt dann. Aber ich glaube, wir mittlerweile im Team sind so sehr daran gewöhnt, dass nichts so funktioniert, wie es geplant ist.
Ja.
Deswegen ist das, glaube ich, sehr schön. Es ist, wie gehst du mit der, was ich mich heute früh gefragt habe, ist, wir sind ja jetzt irgendwie seit 8 Tagen unterwegs.
Ja.
Und eigentlich ohne Pause.
Ja.
Wie gehst du nur damit um?
Gut, aber ihr macht es mir auch leicht. Es ist halt erstens ein eingespieltes Team, zweitens, glaube ich, alle rücksichtsvoll miteinander. Und es ist anstrengend, gerade diese Tage, die man komplett am Flughafen verbringt. Oder wirklich, wenn man, ich meine, wir haben, glaube ich, diesen Dreh in Peru haben wir um 18 Uhr begonnen und waren um 6.30 Uhr wieder in der Stadt.
Wir haben den Dreh
arbeitsrechtlich fragwürdig.
Aber auf jeden Fall, wir haben den Dreh um 8 begonnen an dem Tag. Wir haben um 12 schon Stadtaufnahmen gedreht. Ja. Wir sind 40 Stunden haben wir gearbeitet. Mhm.
Das darf man keinem sagen. Also es ist fordernd, aber auch schön. Ich glaube, das will man so als Journalist.
Ja, das, ich finde es auch irgendwie, einem, am Ende macht es dann einfach Spaß.
Ja, sind ja auch die Momente, warum man vielleicht der Arbeit nachgeht und nicht einer anderen.
Ja.
Übrigens, sehr interessant, Kokain, Herstellung, was ich nicht gedacht hätte, was man auch nicht denkt bei der Konsumentenschicht, die sich in der Bar 1000 aufhält und in Berlin Mitte hippe Locations aufsucht.
Also wir müssen immer aufhören, so, es gibt ja Kokain, glaube ich, in ganz Deutschland. Es gibt nicht nur in Berlin Kokain,
ja,
oder?
Ich verbinde es, aber ja, stimmt. Ja. Aber es ist ein sehr dreckiger Prozess.
Sehr dreckig.
Extrem dreckig.
Also mir kommt es ein bisschen so vor, als würde man Puderzucker aus einem Motor rauslecken. So ungefähr muss es so, ungefähr so ist Kokain konsumieren, weil es ist, also alles, was dafür benutzt wird, bis auf das Blatt, gehört nicht in den Körper eines Menschen.
Hat mich sehr schockiert. Benzin, Ammoniak,
Batteriesäure,
Zement.
Ja.
Das wird alles nur benutzt, um irgendwie diesen Kokainstoff rauszufiltern, aber nichtsdestotrotz, den traue ich nicht mehr. Also, nicht, den traue ich nicht.
Nee, wir haben ja darüber geredet, wer hier in der Gruppe schon mal Kokain genommen hat, darüber reden wir jetzt nicht offen hier, weil wir wollen ja niemanden bloßstellen. Aber ich zum Beispiel habe ja noch nie in meinem Leben Kokain genommen und es gab wieder für mich die Überlegung, werde ich mal für Uncovered jetzt Kokain ausprobieren. Aber es ist halt einfach zu eklig. Also ich würde ja nicht an so einer Autobatterie rumzüngeln. Das ist ja so.
Ja. Ich glaube aber, das ist wirklich etwas, das wird dir niemand glauben. Das hast du als Aufsager sehr schön gesagt. Und ich glaube, die Leute werden im Fernsehen oder vorm Fernseher das schauen und denken, ach, der Thilo Mischke.
Ich habe für die Leute, die jetzt vielleicht die Sendung gerade gucken und den alten Podcast jetzt hören, den wir gerade aufnehmen, ich habe wirklich noch nie geguckt. Noch nie. Noch nie, 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 nie.
Ja.
Ich habe irgendwie ich habe ja auch so eine Koks-Vergangenheit. Ohne einmal gekokst zu haben.
Was ist die?
Bei mir in der Schule war das irgendwie Ende der 90er im Abi-Jahrgang. Moment mal, ich muss mich kurz aufregen über Michael Theos, der ja einfach in diesen Fisch reingreift und sich die besten Stücken rausruppt.
Das ist ein zweiter jetzt, oder? Oder ist
ja,
die
ja.
Unterseite?
Ja, das ist die Unterseite. Also meine Kokain-Vergangenheit sieht so aus, dass in meiner Schule plötzlich irgendwie vom Kiffen, also vom Eimern auf irgendwie einer großen Pause, die Leute umgestiegen sind auf Kokain.
Und, ach, echt?
Ja. Und sehr viele aus meiner Klasse haben ihr Abitur nicht geschafft, deswegen.
Wegen Kokain?
Ja, weil die haben dann zu viel gekokst. Das war voll eklig und das hat mich sehr geschockt. Und damit war für mich eigentlich klar, ich werde Kokain nie ausprobieren, weil das hat offensichtlich, also es war glaube ich eine Mischung aus Pubertät, Kokain, Kiffen und immer dienstags und donnerstags ins Rocket, ins Matrix zu gehen.
Ja.
Also eine Mischung einfach aus allem, nicht nur das Kokain. Aber ich war so Also bis jetzt war es auch immer so, dass immer wenn ich Kokain, das haben wir darüber geredet, immer wenn ich Kokain angeboten bekommen habe, kriege ich es meistens von Idioten angeboten.
Mhm.
Und warum soll ich Drogen mit Idioten nehmen, mit denen ich mich nicht unterhalten möchte, auf Drogen? Und zweitens, irgendwie so, es ist halt bezeichnend, dass ich es immer nur von einer ganz speziellen Menschengruppe angeboten bekomme.
Ja.
Und deswegen will ich es einfach nicht machen. Also es ist wahr. Ich habe wirklich, also ich habe auch tatsächlich seit der LSD-Folge zum Beispiel für Uncovered, habe ich so das grundsätzliche Interesse an allen Drogen verloren, außer eben LSD.
Darf man bei diesem Podcast rauchen?
Bitte, wir essen ja auch Fisch bei dem Podcast.
Sehr gut. Nee, bei uns war immer Kokain so eine Reichendroge. Das war in meiner Jugend und Kindheit immer so, als man dann loslegte mit Drogen mit 16, vielleicht 17 und das erste Mal Zeug probiert hat, war das so, dass diejenigen, die ohnehin wohl betucht waren, das Kokain hatten. Das hat dann 50 oder 100 Euro gekostet. Und die normalen, die in Clubs gingen, waren eher so Speed.
Ja, Speed, das waren in Berlin immer die Neonazis.
Ach, die Neonazis in
Berlin. Ja, Ecstasy und Speed. Du konntest Neonazis haben, waren noch gute Dealer, habe ich gehört, für Speed und Ecstasy. Ich habe auch noch, doch, Ecstasy habe ich einmal probiert, mit 16, auf der Love Parade 1997.
Oh, da gab es die Love Parade noch.
Bietest du mir gerade Zigarette an? Ich versuche mir seit 4 Jahren das Rauchen abzugewöhnen, du kannst doch nicht auch eine Zigarette anbieten.
Ich habe gedacht, das war jetzt so brüderlich. Entschuldigung, Michael, das ist für dich.
Nee, Ecstasy habe ich einmal probiert, eben auf der Love Parade, und habe die Tablette genommen, eine grüne Tablette für 20 D-Mark, mit einem Totenkopf drauf, mit meinem damaligen Techno-Party-Freund, den Namen sage ich jetzt nicht, weil ich will ihn nicht bloßstellen. Aber es war ganz toll, ich hatte wirklich eine großartige Love Parade. Den ganzen Tag stand auf der Laterne, Straße 17. Juni, habe Luna zugewunken, die mir zurückgewunken hat, meiner Meinung nach. Und wirklich um 5 Uhr morgens dachte ich mir, okay, jetzt ist der Moment, um Ecstasy zu nehmen. Und dann gehe ich zu No UFO, der großen Techno-Party, die es zu Love Parade immer gab. Nehme diese Tablette, kaufe sie, nehme diese Tablette, also teile sie mir mit meinem damaligen Techno-Freund. Trinke, kriege so 5 Minuten später extrem heiße Wangen und extrem heiße Koteletten. Und dadurch, dass meine Eltern mir gesagt haben, Tilo, wenn du Ecstasy nimmst, trink bitte sehr viel Wasser.
Ja.
Weil daran stuckt man sonst. Habe ich unglaublich viel Wasser im Vorfeld schon getrunken, also vorbereitend. Nahm diese Tablette und übergab mich sofort. Habe schwallartig auf dem damals noch nicht bebauten Potsdamer Platz gekotzt und bin nach Hause gefahren.
Traumatisierende Erfahrung.
Ja, und dann dachte ich mir so, okay, wenn das die Wirkung von Ecstasy ist, dann habe ich kein Interesse an Ecstasy.
Zurück zum Kokain.
Ach ja.
Warum wir hier sind. Was sollten Leute wissen, die jetzt vielleicht das nächste Mal drauf und dran sind, ein Taxi zu bestellen? Und es vielleicht auch bestellen werden, aber nicht von den Schattenseiten dieser Droge wissen.
Ich glaube, dass die Leute, wie bei allem, von den Schattenseiten dieser Droge, also man muss wirklich ganz schön hohl in der Birne sein, wenn man denkt, dass eine Droge, die illegal von Peru oder Kolumbien nach Europa, nach Deutschland, auf deinen Küchentisch kommt, dass da nicht kein Dreck dran hängt, da muss man ganz schön ignorant sein. Aber ich glaube, den Vorwurf können wir uns alle machen. Also wenn wir irgendwie Putensteak essen oder irgendwie Nike-Schuhe tragen, so gerne wie ich, es gibt ja nichts mehr in einer globalisierten Welt, was irgendwie komplett sauber und rein ist.
Ja.
So was, also, aber ich glaube, dass an meinen Schuhen zum Beispiel nicht so viel Blut klebt wie an Kokain. Und auch an der Putenbrust aus Brandenburg vom Gutfriedhof klebt auch nicht so viel Blut wie am Kokain. Und das ist das Krasse. Wenn ich dann in der Bar 1000 stehe, was ich sehr selten tue, ungefähr einmal alle 4 Jahre, und auf einem schäbigen Spülkasten die Freunde, nochmal zurück zu Kokain. Was mich an Drogen am allermeisten nervt, ist dieses Ritualisieren. Das nervt mich schon beim Kiffen. Dieses Tüte bauen, wer baut der Haut? Aber dann beim Kiffen, beim Koksen eben dieses so, ey komm, wir gehen mal alle auf die Toilette. Das ist so, so nervig und so peinlich. Und ich glaube, das ist das Angenehme auch beim LSD, das gibt's da nicht. Du nimmst halt ein Stück Pappe im Mund. Aber wir müssen ein bisschen aufpassen, was dieser Podcast hier, in welche Richtung er sich gerade entwickelt.
Ich finde auch. Ich habe 2 Anekdoten jetzt noch, die ich erzählen kann. Eine geht in die falsche Richtung und eine führt zurück zum Dreh.
Dann bitte erstmal die in die falsche Richtung geht.
In die falsche Richtung.
Achso, warte, wollen wir kurz erklären, was das für ein Geräusch ist, was man hier im Hintergrund
hört?
Das sind Papageien.
Okay.
Also Sittiche sind das, glaube ich. Und zwar ganze Schwärme, die hier ständig über uns rüber hinwegfliegen. Aber jetzt erzähl deine Anekdote.
Vor kurzem gab es eine Filmpremierenparty, die in Schöneburg, in Schöneberg stattgefunden hat.
Und der Zugezogene.
Der Zugezogene. Und dann ein Laden, dessen Namen ich jetzt nicht sagen will, ihr Ende nahm. Und dort waren sehr viele wichtige Film- und Schauspielmenschen, die Kokainampullen hatten. Also so Geräte vorgefertigt, die man einmal zieht und die vorportioniert quasi die Menge, die du in die Nase reinziehen musst und willst, hatten. Ja, und es hat mich geschockt, dass es dieses Gerät gibt.
Warum ist Kokain noch nicht synthetisiert? Warum kaufen wir, ich meine, das kann doch nicht so schwer sein, diese Droge synthetisch herzustellen. Das ist ja ein Molekül, was in deinem Körper dafür sorgt. Und warum kann man dieses Molekül nicht nachbauen?
Weiß ich nicht. Ich glaube,
du hast doch die Recherchen gemacht für diesen Film.
6 Tage zuvor angefangen. Ich glaube aber, es gibt eine Debatte, und ich glaube, die ist gar nicht verkehrt, dass man Kokain eventuell legalisieren sollte, weil viel zu viele Menschen daran mitverdienen. Ich glaube, die Zeit hat sogar darüber geschrieben.
Kokain sogar?
Ja. Ich glaube, es gab einen Zeitartikel, der sich dafür ausgesprochen hat, dass man Kokain, ich werde ihn unter diesem Podcast verlinken.
Wenn das will ich ja mal sehen.
Ja, ja. Weil sehr viele Leute daran mitverdienen, die Schattenseite der Welt repräsentieren und die eigentlich nicht unterstützenswert sind. Und am Ende tun das ja wohlbetuchte, irgendwie gut situierte Berliner konsumieren, aber damit eine Unterwelt finanzieren, die eigentlich nicht finanziert werden sollte.
Aber ich meine, ich verstehe, dass du irgendwie Psilocybin, LSD, Gras, das verstehe ich, die Legalisierung, weil da auch ein medizinischer Hintergrund ist, was beim Kokain da auch gar nicht gegeben ist, oder? Dann sollte man doch lieber Ketamin legalisieren.
Ja, das musst du jetzt gleich erklären, wie das mit dem Ketamin und dem mikrodosierten LSD ist, weil das ja medizinische Wirkungen hat, wie ich hier gelernt habe auf dem Dreh. Aber ich glaube tatsächlich, ich denke mir halt immer so, Drogenkartell 1, Drogenkartell 2, dabei werden Leute ausgebeutet, dann kommt es irgendwie nach Afrika, arme Leute werden noch mehr ausgebeutet, am Ende landet es in Berlin beim Abu-Chaka-Clan oder bei irgendeinem anderen Clan. Und es sind nur schlechte Leute, die ich damit finanziere. Und das hat mir, das war vielleicht ein Denkprozess, der dieser Dreh ausgelöst hat.
Wer trägt denn die Schuld? Der Konsument oder der es verkauft an dich? Weil ich meine, du kannst nicht sagen, der Abu-Chaka-Clan ist böse, wenn du von ihm aber regelmäßig das Kokain kaufst. Dann bist du doch als Konsument genauso mitsträflich, oder?
Ja, das ist jetzt wieder diese ethische Debatte, die man ja bei Fleisch genauso hat, bei Schuhen hat.
Nee.
Am Ende kann ja der Konsument immer entscheiden, was er unterstützt.
Ja.
Aber es gäbe de facto keinen Abu-Chaka-Clan und wahrscheinlich auch nicht diese Routen, wenn es ein legales Kokain gäbe, das vielleicht in Mengen verkauft wird und staatlich kontrolliert, das auch nicht gestreckt ist mit Batteriesäure. Oder Vogelsand. Oder was auch immer.
Fragen wir doch die Hörer und die Hörerinnen dieses Podcast. Bitte schreibt doch auf Instagram, seid ihr für die Legalisierung von Kokain? Richtig schöne, einfache Frage.
Ich bin gespannt.
Um diese Frage zu beantworten. Also Kokain würde ich zum Beispiel, ich würde es einfach Das Problem ist, du kannst es nicht noch mehr verbieten, als es schon verboten ist.
Ja.
Ich würde es einfach, weißt du, Kokain abschaffen.
Glaubst du als so PC-Spiel-Nerd oder Auskenner?
Alter, das ist für eine harte Beleidigung.
Nein, als Kenner von...
Ihr habt gestern 4 Stunden im Flugzeug, habt ihr Risiko gespielt. Das bescheuertste Brettspiel der Welt.
Katan.
Ihr habt Risiko gespielt im Flugzeug.
Nee, Katan.
Michael Theo?
Aber wir haben Risiko gespielt. Ah, okay.
Okay, also ihr habt gestern das dümmste Brettspiel der Erde aller Zeiten gespielt. Das ist noch dümmer als Monopoly.
Leo war sehr gut darin.
Leo kann gut würfeln. Das heißt, wenn man gut im Risiko ist, kann man gut würfeln. Und du nennst mich PC-Spiel-Nerd.
Nein, aber du bist ein Kenner von PC-Spielen. Und ich habe ja mal gehört, dass es so ist bei PC-Spielen, dass die auf dem Index landen, so unter der Hand dann viel öfter vertickt werden, weil es quasi eine...
Natürlich.
Ja, ja. Und das glaube ich, bei Kokain ist vielleicht auch so ein Aspekt, dass das, was verboten ist und mystifiziert wird und Pablo Escobar nimmt es in einer Netflix-Serie,
ja,
dann denkt man sich, ah, das ist doch spannend, das will ich mal ausprobieren.
Also würdest du sagen, Kokain ist das Wolfenstein 3D ja, der Videospielbranche?
Sehr, okay, sehr guter Vergleich.
Also, da gab es ja Hakenkreuze, deswegen wurde es auch verboten.
Stimmt.
Ja,
das, ja, stimmt.
Ja, ich weiß nicht. Ich bin da irgendwie bei Kokain bin ich wirklich ratlos, weil es auch so krass sinnlose Droge ist, weil es halt so gar nichts bringt.
Ja.
Und auch jeder, der es nimmt, mit dem ich darüber geredet habe, rechtfertigt sich von mir dann auch immer so, ja, es bringt ja eigentlich auch überhaupt nichts. Und dann frage ich, es ist so wie nach München ziehen, wo die Leute dann sagen, ja, aber die Berge sind da.
Liebe Hörer und Hörerinnen, Kokain zwischen Wolfenstein 3D und nach München ziehen.
Nee, pass auf, was sozusagen die Leute nehmen Kokain, sagen dir, es bringt gar nichts und ist total bescheuert und ist eigentlich auch eklig. Und Leute, die nach München ziehen, sagen, sie mögen die Nähe zu Italien.
Ja, mag ich.
Hä? Dann zieht er nach Italien.
Ja, aber München ist nicht so schlecht, wie alle sagen. Vor allem nicht in Berlin. Ich habe ein Herz für München.
Also, das ist eine Riesengrete.
Ja.
Ja, in München ist schön. Also die Nähe zu Italien ist super. Die Berge sind auch gleich um die Ecke. Man kann schön Skifahren. Ich kann leider kein Skifahren. Nein, München ist tatsächlich, ich habe ja in den letzten Jahren München auch kennengelernt, ja, durch meine Arbeit für den Fernsehsender Pro7. Und auch damals habe ich noch für die GQ geschrieben. Da war man dann auch öfter mal in München. Und es ist okay.
Ist okay.
Ja, man kann da toll Riesenrad fahren. Am Oktoberfest, habe ich gemerkt.
Gut essen.
Ja.
Beim Bäcker gibt es gute Dinge. In Berlin gibt es ja keinen guten Bäcker, ist ja mein großes Problem.
Was erwartest du denn von einem Bäcker?
In Berlin gibt es einen Prenzlauer Berg-Bäcker, wo dann immer eine Schlange um den Block ist. Weil es einen Bäcker gibt, der gute Brötchen und Brote backt. Ansonsten hast du Aufbackware.
Naja, also ich habe in Friedrichshain gibt es auch noch gute Bäcker, die Schrippen verkaufen. Schrippen?
Ja.
Aber mein Bäcker, bist du so ein Mensch, der morgens zum Bäcker geht und dann mit so einem Stoffbeutel nach Hause geht und dann so Konfitüre auf Brötchen schmiert?
Ja. Ich frühstücke sehr gerne lang und ausgiebig meiner Freundin am Samstag oder Sonntag oder an beiden Tagen.
Ich habe das verlernt. Ich weiß gar nicht mehr, was. Ich gehe zum Bäcker. Ich habe wirklich einen Bäcker in Friedrichshain in der Palisadenstraße, den ich wirklich sehr liebe. Das ist auch so, seit 120 Jahren gibt es diesen Bäcker. Und dort kaufe ich mir immer so ein WMF-Cappuccino aus diesen Maschinen und dann mal ein Mohnhörnchen.
Und wenn man bei Pico PP2, der Produktionsfirma von Thilo Mischke, arbeitet, wird man ja zwangsläufig zum LPG-Bäcker-Kunden.
Nee, das liegt aber an Kasper.
Und an Anja. Knusperillos hier.
Die sind stark, ne?
Lieben wir über alles. Tomato, Cheese.
Also Google baut in seine Firma Rutschen ein und Bällebäder und Yogastunden. Bei uns gibt es Coca Zero, glaube ich, ne? Und ja, Knusperstangen.
Coca Zero bin ich auch bekennend seit diesem Dreh. Ich glaube, wir trinken 5 Coca Zeros am Tag.
Und der Grund dafür ist im Übrigen Tom Costello. Ein Redakteur, mit dem wir auch mehrere Mal schon zusammengedreht haben, der sehr sportlich ist, sehr viel Muskeln hat, ja, und immer auf seine Linie achtet. Und der so am Tag zwischen 8 und 12 Liter Coca-Cola Zero trinkt.
Ja.
Und der hat mich in Mexiko bei dem Dreh, als wir die Kartelle gemacht haben, vor 2 Jahren, hat er mich vorgestellt, der Coca-Cola Zero. Und hat gesagt, du musst dir das erarbeiten, den Geschmack.
Ja.
Und jetzt kann ich keine normale Cola mehr trinken.
Aber findest du auch, dass Coca-Cola Light nicht gut ist, aber Coca-Cola Zero richtig gut?
Ich finde es auch. Coca-Cola Zero ist die perfekte Cola.
Ja.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Coca-Cola.
Und LPG.
Und LPG. Und Knusperillo-Stangen.
So, zurück zu meinem eigentlichen Lieblingsmoment. Ich hoffe, es ist kein Spoiler, den ich eigentlich von der Reise erzählen wollte.
Versuch ihn mal verklausuliert zu erzählen, dann kann ich dir sagen, ob es ein Spoiler ist. Mhm. Also, dass nur ich verstehe jetzt...
Der Tag vor dem Pool mit der Mamita.
Was willst du denn da erzählen?
Dass es mich sehr berührt hat, diese Frau zu treffen.
Ach so, ja, das kannst du mich erzählen. Das darfst du erzählen.
Also,
ja, erzähl.
Oder willst du?
Ich leite ein, du erzählst weiter. Also wir haben auf einem Coca-Feld eine Bäuerin getroffen, die ein Hektar Kokain also Coca-Blätter herstellt, 3-mal bis 4-mal im Jahr kann sie ernten. Und wir haben sie zum Interview getroffen. Und das war sehr lustig, weil wir 2 Interviews geführt haben. Eins, was eher so halb funktioniert hat. Und dann haben wir das große Geheimnis gelüftet, dass Leo, unser Kameramann, auch Spanisch spricht. Und der hat dann das 2. Interview übersetzt für mich. Und das war ein sehr schönes Interview. Lieber Jan,
genau.
Möchtest du erzählen, wie schön?
Bei der 2. Version sind wir nämlich die Plantage mit den Coca-Sträuchern hochgelaufen. Und dann hat sich erst herausgestellt, dass diese Bäuerin 2 Söhne hat, die in Lima studieren. Ich glaube, man darf auch sagen, was sie studieren.
Ja, ja.
Einer studiert Bauingenieurwesen, glaube ich, und der andere Jura. Was schon mal ein riesengroßer Paradox ist, dass die Coca-Sträuche-Bauerin einen Jura-studierenden Sohn hat. Und als dann alles vorbei war und wir uns bedankt haben, wurde tatsächlich für die ganzen Mühen einen kleinen Geldbetrag zugestellt.
Also wichtig für die Hörer und Hörerinnen, wir haben uns nicht das Gespräch gekauft, sondern einfach, sie ist arm. Und wir haben dann im Team gesprochen, ey, wollen wir ihr was geben?
Und es ist aber wirklich ein kleiner Geldbetrag.
$50?
$50, kann man sagen. Und als sie diese $50 bekommen hat, sie ist auch im Laufe des Gesprächs schon in Tränen ausgebrochen, aber erneut in Tränen ausgebrochen und hat gesagt, freudestrahlend, dass sie sich an diesem Abend Hähnchen mit Pommes kauft.
Das fand ich auch so toll.
War der große herzerwärmende Moment dieser Reise bisher.
Ja.
Hat mich wirklich berührt.
Das war, also man muss sich das so vorstellen, dass so diese kleine, also diese Dankbarkeit dieser Frau für diese $50, das habe ich auch noch nie erlebt. Also man gibt ja manchmal so Ausfallgeld, wenn sie arbeiten nicht gehen können und so ein Interview mit uns machen. Das ist dann so okay. Aber sie hat dann so, das glaube ich jetzt nicht. So war da die Reaktion von ihr. Und dann wirklich zu sagen, so davon kaufe ich mir jetzt ein Hähnchen mit Pommes. Das hat, und dann aber auch so heute, also so mit einer Überzeugung und mit einem Stolz und mit einer Freude, das fand ich ganz besonders. Die war irgendwie auch richtig cool.
Ja. Sehr nette Frau.
Ja. Und ich meine, auch, glaube ich, die hat kein einfaches Leben, irgendwie als 3 bis 4 Mal im Jahr Coca-Blätter zu ernten. Ist jetzt, glaube ich, nicht das.
Ich glaube nicht.
Aber es war auch ein sehr schöner Ort. Da sind wir auch so relativ holprige Straßen. Wir sind ja im Übrigen 2-mal jeweils 7 Stunden mit einem Auto durch die Anden gefahren, was dazu führt, dass wenigstens eine Person im Auto sich übergibt. Und dieses die fahren ja dann auch so wie die Henker. So Schotterstraßen, die so breit sind wie das Auto. Links geht es irgendwie so, weiß nicht, 200 Meter runter oder 100 Meter runter. Und dann sind wir zu dieser Frau hoch, mitten hoch in den Anden gefahren, auf ihr Feld. Und es war irgendwie schön, hat mir gut gefallen.
Großer Moment auch, als wir der Anreise ein totes Gürteltier gesehen haben.
Was ich gerne bei Instagram gepostet hätte, das tote Gürteltier, aber habe mich nicht getraut, weil das ist dann so...
Das sieht Peter.
Ja, es war ja schon tot.
Ja, und die wollten es essen, haben sie auch uns gesagt.
Ja, das schmeckt ja auch gut. Also ich habe es noch nicht gegessen, aber mir wurde schon gesagt, dass Gürteltier eine wirklich große Delikatesse hier ist. Also als wir gedreht haben, die illegale Goldabbau im Amazonas, da ist uns mitten im Interview so ein Gürteltier über den Weg gerannt und meine ganzen Interviewpartner, also die Indigenen, die wir gerade sind, aua!
Eieieiei.
Au!
Tino wurde gerade gestochen von einer Mücke oder einem Mosquito.
Weiß ich nicht, was das ist. Au!
Neben mir sitzt ein Junge, der hier auf diesem Haus, glaube ich, wohnt und lacht gerade sehr herzlich über Tino.
Was ist das? Frag mal, was das ist. What is this? What is the name? Beep, beep!
El nombre.
Ah, sí, no.
Niemand spricht hier Portugiesisch, leider.
Ja, niemand im Team spricht. Au! Ah! Also, es war eine ganz kleine Flugameise, würde ich nennen, mit so einem Po.
Ja.
Und der Po hat sich gerade in meinem...
My name is Jan, das ist Leo und das ist Tilo.
Also links von uns... Hallo.
What's your name?
Jean-Victor.
Okay. Also links von uns sitzt Jean-Victor am Tisch. Er beobachtet uns, während wir diesen Podcast aufzeichnen. Das ist sehr schön. Aua, jetzt krabbelt es aber auch ganz tierisch. Was war denn das?
Ja.
Eine Bissameise.
Bissameise.
So, wir waren auf dem schönen Feld stehen geblieben. In dieser Frau.
Genau.
Was ich so krass finde, ist, dass wir jetzt, wir sind wie gesagt 7 oder 8 Tage hier und es fühlt sich schon wieder an, als wären wir einen Monat hier.
Ja.
Alles, was passiert. Jeden Tag passiert irgendwas.
Ich meine, du machst es ja total oft, aber wie würdest du so die Dynamik von so einer Reisegruppe beschreiben? Weil für mich, ich habe ja auch schon ein paar Mal gedreht, aber jetzt nie in so eine lange Zeit, in einem entfernten Ort, mit anstrengenden Drehs, in dem Team, das sich nicht verändert.
Das ist hochinteressant, die Dynamik.
Ja, ich auch.
Ab ungefähr der Hälfte der Reise verspricht man sich, in Berlin zu treffen.
Spieleabend.
Wir haben uns hier zum Brettspieleabend verabredet. Am Ende der Reise sind wir allerbeste Freunde, sehen uns aber nie wieder, sondern nur auf Drehs.
Ja.
Man kriegt es irgendwie nicht hin. Also man wächst wirklich zusammen auf so einem Dreh und das ist auch schön, wie man zusammen wächst.
Ja.
und man fühlt sich auch wohl mit allen, nicht immer, aber sozusagen im Großteil. Bei Uncovered ist es schon so, du fühlst dich schon mit dem Team wohl.
Ja.
Und man sieht sich wirklich dann nicht. Man sieht sich in Berlin dann wirklich nur auf der Arbeit und dann wieder auf Dreh. Aber dann ist es auch so wie so eine komische Freundschaft, dass auf Dreh das auch alles wieder funktioniert. Also es ist dann auch gleich, geht dann gleich weiter mit der Nettigkeit und mit der Nähe, die man hat. Ich habe ja dafür für alle Mitglieder des Teams eine Schwimmgruppe bei Telegram.
Thilo geht gerne schwimmen.
Ich gehe sehr gerne. Das habe ich, glaube ich, sogar schon 48 Mal erzählt in diesem Podcast. Und in diese Schwimmgruppe lade ich dann immer die Teammember, also die Drehteamleute ein. Und da klappt es dann. Also wenn dann mal einer, nachdem sie versprochen haben, regelmäßig jetzt mitkommt, dann fühlt sich das auch wieder sofort cool an. Wenn man sich dann sieht an der Schwimmhalle, dann geht man noch einen Kaffee trinken danach, das ist echt schön. Also auch ihr beide seid herzlich eingeladen in dieser Schwimmgruppe.
Schwimmst du gerne, Leo?
Ja, so ab und zu.
Ich hasse Schwimmen.
Wie kann man denn Schwimmen hassen?
Ich bin ein Ballsportmensch.
Man kann einen Wasserball spielen.
Ja, das ist auch gut, aber das ist sehr anstrengend. Und ich bin einfach keine Wasserratte.
Okay.
Aber ich finde auch, und ich finde tatsächlich, es ist ja so, dass du mit vier Menschen, du und Michael Terwas kannte ich ja ganz gut. Aber
vier Jahre jetzt schon.
Ja, ja. Aber ansonsten sind wir alle relativ fremd einander.
Ja.
Also sogar wir kennen uns jetzt 10 Tage, 2 Wochen, nicht sehr lange.
Na, schon ein bisschen länger.
3 Wochen, einen Monat.
Na gut.
Also so richtig?
Ja. Also kennen lernen wir uns jetzt hier.
Ja. Und dann ist es ja so, dass man alles miteinander teilt. Telefonate mit der Freundin und irgendwie der verschwitzte Moment bei der Ankunft auf dem Berg. Und
ja.
Du siehst einfach, glaube ich, sehr viele Dinge, die man erst sieht, wenn man jemanden sehr gut kennt.
Es könnte wahrscheinlich sein, dass man deswegen zusammenschweißt. Also es wird auch über Stuhlgang geredet und
ja, es gibt
über Masturbationsverhalten. Also es ist so.
Da kommt das Wort wahrscheinlich, zusammenschweißen.
Also, also man ist fertig und ich glaube, durch diese Fertigkeit, es stimmt, du hast recht, durch dieses, dass man ständig fertig ist und sich so schwach sieht und nicht irgendwie auch keine Masken auflassen kann. Also im Prinzip ist eine Uncovered-Staffel wie Dschungelcamp. Also da geht es ja auch beim Dschungelcamp, ne, dass die Leute so, die Masken fallen durch die Belastung. Ich habe mich ja mal für einen Stern im Dschungelcamp rangeschmuggelt zumindest ans Dschungelcamp. Und auch für die Bilder am Sonntag für dich auch mal heimlich gearbeitet.
Stimmt das, dass alles gescriptet ist?
Alles. Also ich glaube, innen drin passieren schon echte Sachen.
Ja.
Aber es ist komplett, es hat nichts mit dem Dschungelcamp zu tun. Du könntest das Dschungelcamp auch ohne mit der Wimper zu zucken in Tropical Island aufzeichnen.
Ich habe auch gehört, die wohnen auch in einem Dorf, also die können nebenbei in ein Dorf gehen.
Nee, das stimmt nicht.
Das stimmt nicht?
Okay. Da ist ein Dorf, Movilumba, sehr, sehr schönes Dorf daneben. Also die sind schon dann auch in diesem, aber das ist halt so eine Farm, wo jede Pflanze, die im Dschungelcamp steht, jeder Käfer, der durchs Bild läuft, ist platziert. Ah. Also das ist halt ein gebauter Dschungel.
Ja.
So, es ist kein echter Dschungel, den sie da. Also sie haben natürlich da so Urwald drumherum, aber über diesem, wo die schlafen, befindet sich ein Netz gespannt, damit keine Schlangen und Tiere rein können.
Ja.
So.
Krass, ja.
Das ist halt so ganz lustig, weil es gibt dann manchmal Taifun, also so krasse Regenstürze, die da aber gar nicht so krass ankommen, weil da ja dieses Netz drüber gespannt ist. Also drumherum geht alles unter, aber da drin nieselt es halt so rein. Selbst dieser kleine Wasserfall ist unecht.
Mhm. Das Dschungelcamp hat ja einen schlechten Ruf eher in Deutschland.
Nee, das lieben doch alle.
Ja, Leute lieben es, aber so Medien- und Journalisten-Leute finden, da ist doch...
Die lieben es doch auch, weil sie im Januar was haben, worüber sie schreiben
stimmt.
Können.
Ja, stimmt.
Weshalb ich zweimal dahin fahren durfte, um darüber zu berichten und nichts berichtet habe, weil... Also mein Highlight, mein Clou war, ich habe den Klempner gefunden, der die sanitären Anlagen des Dschungelcamps gebaut hat. Und der hatte mir erzählt, der Wasserfall, der eingebaut ist in dem Dschungelcamp, kann vom Studio aus reguliert werden, sodass der BH von weiblichen Dschungelcamp-Camperinnen weggespült werden kann. Das war so mein... Da hat dann sogar die Sun aus England bei mir angerufen und meinte so, ob sie das benutzen dürfen als Information.
Ich glaube ja, du hättest echt Chancen, so ein Dschungelcamp zu gewinnen.
Ja, ich würde mir eher einen Strick nehmen, als wenn ich damit mache.
Deswegen habe ich es ja so eingeleitet, dass er verpönt ist.
Ich glaube, aber ich sehe mich schon auch noch als Journalisten und nicht als Moderatoren.
Ja, aber mir imponiert das, wie wenig Furcht und wie kleine Hemmschwellen du hast. Thilo Mischke hat keine Angst vor irgendeinem Käfer, vor keinem Tier. Will am liebsten im Amazonas schwimmen gehen. Obwohl er genau weiß, dass hier Tiere leben, die einen runterziehen und beißen können.
Wälse. Katzenfische.
Kaimane, wie wir heute gehört haben.
Kaimane.
Ja. Ich bin genau das Gegenteil. Für mich kannst du jagen damit. Für mich ist alles eine große Hemmschwelle.
Das Lustige ist, ich hab auch sehr viele Hemmschwellen, aber nicht aus der Natur. Also bei mir ist, ich würde halt nie mit der Achterbahn fahren. Ich hasse Geisterbahn fahren.
Geisterbahn liebe ich.
Geist kann ich nicht. Also Geisterbahn geht nur, wenn mich jemand beschützt in der Geisterbahn. Irgendwie mit Ablenkung oder so. Das ist so, dann kann ich Geisterbahn fahren. Aber Jahrmarkt oder Vergnügungspark ist für mich, was für dich Insekten sind.
Ja.
So Achterbahn fahren und da, ich meine, gerade heute oder gestern beim Oktoberfest in Potsdam ist eine Frau aus einer Attraktion rausgeschleudert worden, tot.
Ja.
So, stell dir vor, dein Vermächtnis ist
Du bist mit 1,2 Promille besoffen aus dem Breakdance gefallen und gestorben.
Ja.
Das ist doch scheiße.
Ja, das ist scheiße.
So, also es tut mir ja so leid für die Familie. Also natürlich ist jeder Tod, der nicht gewollt oder irgendwie aus Versehen auf irgendwelchen Autos, Autobahnen oder Vergnügungsvierteln passiert, scheiße. Aber es ist doch so kacke, irgendwie immer wenn du jetzt an deine Mutter denkst, die da, das war eine ältere Frau, die gestorben, die ist in einem Karussell gestorben.
Ja.
Wie unnötig.
Ja, ist tragisch.
Soll geil, dass auch jeder hier so kichert, während wir darüber sprechen. Ist natürlich tragisch, aber...
Da läuft ein großer Hahn auch. Mitten.
Du interessierst dich offensichtlich überhaupt nicht für die Geschichte. Das sind wirklich sehr imposante Hähne.
Und nein!
Alle Hunde haben hier auch wirklich imposante Hoden, fällt mir im Übrigen auf. Der Hund, der sich da kratzt.
Hängehoden.
Richtige Hängehoden. Ja. Liegt vielleicht an der Temperatur.
Ja.
Zurück zum Thema.
Zurück zum Thema.
Genau, also ich hab das Gefühl, dass ich im Urwald kalkulierter mich umbringen kann. Bei einer Achterbahn weiß ich es einfach nicht.
Ja.
Und im Urwald weiß ich, okay, wenn ich jetzt diesen Käfer anfasse oder wenn ich jetzt in dieses Loch fasse, dann ist es eher dumm.
Ja.
Also ich mache ja schon nicht, also ich fasse die Tiere ja nicht an, bei denen ich nicht weiß, ob sie gefährlich sind oder nicht. Also ich würde jetzt nicht nach einer Schlange greifen oder sowas.
Ja, aber so Käfer nimmst du schon alle auf die Hand.
Es gibt wenig giftige Käfer auf der Welt. Es gibt einen sehr schönen Käfer, den es auch hier zu finden gibt, auch ja, in Südostasien. Da habe ich ihn nämlich zum ersten Mal gefunden, der sogenannte Bombardier-Käfer.
Ja.
Kenner des Films Starship Troopers.
Okay.
Oder des Buchs Starship Troopers von Robert A. Heinlein. Nazis als Science Fiction ist das im Übrigen. Okay. Das ist eine üble Propaganda-Science Fiction. Da gibt es riesige Käfer, die aus ihrem Hintern so Plasma schießen. Okay. Das Original dieses Käfers ist der Bombardier-Käfer, der in seinem Po mittels einer Chemikalie 100 Grad heißes Wasser rausspritzen kann. Und das ist schon faszinierend. Und den habe ich mal gefangen und wusste nicht, dass es der ist, weil der recht unscheinbar ist. Und der hat mich dann tatsächlich mit diesem Wasser... Jetzt sitzt dieser Hahn so, neben mir.
Jetzt kannst du das nicht mehr krass sagen, ich interessiere mich nicht mehr für die Geschichte.
Das ist auch ein imposanter Hahn. Der hat riesige Füße, die mich daran erinnern, was das Ursprungstier ist, nämlich der T-Rex.
Ja, so ein richtiges Alpha-Männchen, ne?
Alter! Der bewegt richtig die Fußbodenplanken, so schwer ist der.
Ja.
Ja. Aber es ist ein sehr schöner Hahn. Ich mache davon mal ein Foto und lade das dann später mal bei Instagram hoch, dass es der Podcast-Hahn ist.
Auch ein spannender Moment in Peru, jetzt wo du das machst, kann ich es vielleicht erzählen,
ja,
war der Gang durch die Markthallen von San Francisco.
Ah ja, die Stadt hieß San Francisco in der
Stadt. Die Stadt hieß San Francisco. Als alte, bucklige peruanische Frauen, das meine ich ohne einen Ton disrespektierlich klingen zu wollen, mit großen Hackmessern Hähne und Fleisch zerhauen haben. Und diese Hähne hingen dann alle kopfüber nach unten an Haken aufgehangen in dieser Markthalle.
Und an der Stelle merkt man jetzt, dass du noch nicht so oft in Südamerika warst. Alter, die haben da Hähne zerhackt. So, der Rest von Amkara-Team, naja, wenn da jetzt nicht irgendwelche Frauen, die zerhackt irgendwie vom Haken hängen, weil wir irgendwelche Geschichten dazu machen, dann aber ein zerhackter Hahn, naja.
Die erste Welt zur Gast bei Dritten.
Ja, also zerhackte Hähne haben wir jetzt schon sehr oft gesehen.
Ja.
So, das ist so, finde ich auch schön, aber ich war auch ein bisschen angeekelt, weil ich zum ersten Mal gesehen habe, wie man so einen Fuß zubereitet von so einem Hahn.
Ja.
Und ich habe in China mal diese Hühnerfüße gegessen und das schmeckt eigentlich ganz gut.
Finde ich auch.
Was ich aber schlimm finde, ist mir vorzustellen, wie diese Füße ein Leben Hahn, also ein Hahnleben lang in Scheiße stehen.
Ja.
Also, weil die machen ja nichts anderes, außer in Scheiße stehen. Und das finde ich schon so, weiß nicht, ist dann schwierig, das zu essen.
Hast du ein Lieblingsgericht, was der durchschnittliche Deutsche vielleicht mit Ekel verbinden würde, das du aber köstlich findest? Pansen oder Hähnchenfüße?
Nee, Blutwurst. Ich esse wirklich sehr gerne Blutwurst.
Mag ich aber auch gerne.
Also, da kriegt man von vielen, auch im Ausland besonders, wenn du so erzählst, ich esse gerne geronnenes Schweine- oder Rinderblut mit Gewürzen, kriegst du eher so eine Reaktion, so pfui.
Ja.
So, das isst man doch nicht.
Ja.
Blutwurst esse ich sehr gerne, aber ich habe, glaube ich, jetzt keine Ekelgerichte, die ich besonders mag. Ich habe hier in Kolumbien, lustigerweise bei unserem ersten Kokain-Dreh, haben wir, also vor drei Jahren, waren wir auch mit Bauern unterwegs, die uns gezeigt haben, wie man diese Blätter produziert, also was man mit den Blättern macht. Ja. Das ist noch vor dem Prozess. Und dann haben wir alle Hunger bekommen, waren aber nicht vorbereitet. Und dann fing die Ehefrau des einen an, riesige Maden zu sammeln.
Und die hast du gegessen und das fand ich sehr beeindruckend.
Also wirklich richtige Maden, also so daumengroße weiße Käferlarven.
Ganz schlimm für mich.
Und ich dachte mir so, also es gibt ja so eine Essensregel. Es gibt Dinge, die wir eklig finden, weil wir es bei uns das nicht kennen, aber es muss ja schmecken. Weil es ist so, sonst würde man es nicht essen. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr Qualle gegessen
ja. Und
das schmeckt so gut. So Qualle, mit Essig isst man das in China und das ist köstlich. Das schmeckt wie Morcheln, so kalte, ist ganz fest auch, das ist nicht schleimig oder so.
Nicht schleimig, nicht wie Auster.
Nee, es ist okay. Ganz festes, so es knackt im Mund und es ist so,
oh, ja,
jetzt wird der Hahn gegriffen. Ich glaube, jetzt wird der Hahn abgemokst. Der Hahn wurde streichelt.
Hähne sind ja nicht zu unterschätzen. Ne? Hähne picken ja Augen aus. Muss man aufpassen.
Naja.
Jetzt der Hahn da. Na egal. Und dann haben wir diese riesigen Käferlarven. Wurden dann so gebraten. Dann dachte ich mir, gut, okay, dann sind die ja durch. Überhaupt nicht. Du beißt drauf und dann erbricht sich sozusagen der Inhalt dieser Käferlarve in deinen Mund. Und das Einzige, also das Kaugefühl ist ekelhaft, es schmeckt halt nach Kastanie.
Das ist ein guter Geschmack.
Das ist ein guter Geschmack, aber das Kaugefühl ist halt einfach zum Kotzen. Also das im wahrsten Sinne des Wortes. Also du isst es halt und dieses globbert dir dann so in den Mund rein. Und die sind halt auch groß. Und dann war die haben mir ja dann irgendwie so 20 Stück davon gekocht und ich habe dann wirklich so 5. Und dann habe ich, jetzt habe ich genug.
Proteinreich, glaube ich.
Sehr proteinreich, auch kaum Fett. Mhm. Dafür viel Globber.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Thilo Mischke, keine Hemmschwellen.
Außer Achterbahn.
Außer Achterbahn.
Und Geisterbahn.
Und Geisterbahn.
Was sind, also deine Hemmschwellen sind Insekten, aber daran gewöhnt man sich ja.
Ich glaube auch. Ich glaube, das ist wie eine Konfrontationstherapie, dass du mich auf diese Reise mitgenommen hast. Ich weiß noch, dein erster Tipp war bei so Trampelpfaden nicht an Bäume und Äste fassen. Was dann einfach nicht mehr ging ab einem bestimmten Zeitpunkt.
Aber bei dir ist es passiert. Ne? Du hast dann in so einen Bastardbaum reingefasst mit so Stacheln. Du hast den so, ich habe gesehen, in dem Moment, wo du rangefasst hast, da war einmal so Pikis.
Ja, das war okay. Aber ich hatte eher Angst, dass ich da so eine kleine Vogelspinne oder eine Schlange oder.
Also Schlangen rennen weg. Du steigst bei dir aus dem Hotel, aus dem Bett.
Ja.
Da ist die Schlange 20 Kilometer weiter weg schon weggelaufen. Die hört es.
Okay.
Spinnen sind auch nicht da. Also sozusagen, du musst schon wirklich viel Pech haben, um in so eine... Also es gibt hier in Panama, gibt's ja diese, haben wir vorhin schon drüber geredet, diese Buschmecker-Schlange, die aggressiv ist, also die auf dich zukommt, wenn sie sich angegriffen fühlt.
Ja.
Die meisten Schlangen laufen weg. Skorpione sitzen unterm Stein. Spinnen, du greifst halt in eine Spinne und im Zweifel beißt die dich. Aber es gibt so wenig giftige Spinnen. Es gibt so viele schmerzhafte Spinnen. Aber spinnengiftige, also das, du musst schon echt Pech haben. Also was viel schlimmer ist, finde ich, sind Infektionskrankheiten durch diese Pflanzen, in die du fässt.
Ja.
Es gibt unglaublich viele Pflanzen, die nesseln und so stundenlang krabbeln und jucken und irgendwelche Ausschläge machen. Und die Pflanzen sind eigentlich die größeren Feinde als Insekten und Käfer und Hunde und...
Und der allergrößte Feind, haben wir auch schon auf dieser Reise besprochen, sind die Giant Centipedes, die sehr, sehr großen 1000 oder 100 Füßler.
100 Füßler, 100 genau. Füßler. Also Millipede sind... Millipede sind die 100 Füßer und Zentipede sind die ganz mit ganz vielen Füßen, diese Würste. Die Würste mit 1000 Füßen, die manchmal so...
Ich meine die ganz dicken. Die dicken, die auch giftig sind.
Viele Beine oder wenig Beine?
Ja, wenig. Also
genau, und das sind die Millipede.
Okay.
So, die sind ja sehr auch übelst schmerzhaft. Und die sind, das Internetgerücht ist, dass die tödlich sind. Ich glaube, irgendwie, es gibt zwei dokumentierte Fälle von Menschen, die an einem Millipede gestorben sind. Einmal ein Baby und einmal ein 90-jähriger Mann, der einen Herzinfarkt bekommen hat. Aber die sind halt extrem schmerzhaft. Das ist das Problem, wenn die dich stechen, beißen. Stechen und zwar. Die haben vorne... dieses Gebiss, die haben so zwei so eine Stachel, mit denen sie die Maus festhalten und dann die Maus aufessen.
Ich habe eine Zeit lang auf YouTube immer diese Giant Centipede-Dokus geguckt. Da gibt es eine von National Geographic, sehr gut, eine von Animal Planet, auch sehr gut. Und in beiden Folgen begeben sich diese riesigen Würmer, die in meinen Albträumen auftauchen, auf Jagd. Und zwar einmal auf einen Leguan. Also dieser Wurm mit 100 Füßen jagt einen Leguan.
Ja.
Und beim zweiten Mal tatsächlich Babymäuse.
Also ich will kurz mal, also es ist kein Wurm. Ein Wurm ist ein Regenwurm. Das sind tatsächlich Gliederfüßer und zwar viergliedrige Gliederfüßer. Also das sind keine Würmer. Das wäre so, als würdest du sagen, ein Maikäfer ist ein Wurm.
Krabbelfiecher.
Also Krabbelfiecher, okay. Aber es sind faszinierende Tiere. Also zum Beispiel in Namibia habe ich mal mich eine halbe Nacht auf den Bauch gelegt, um diese, in Namibia leben die größten 1000 Füßer. Und die sind wirklich so, Leo ist ja sehr dünn, ich würde sagen, so ein halber Unterarm von Leo ist ein bisschen viel. Eine Banane, so zwei Bananen hintereinander gelegt, gerade ist ein...
Wow, das ist schon sehr lang.
Das ist sehr lang und sehr dick vor allem. Und mit denen kann man ganz toll spielen.
Die kringeln sich immer so zusammen.
Die kringeln sich zusammen, sehen dann aus wie hier, was man bei euch isst. Zimtschnecken oder so gibt's doch bei euch.
Bei uns?
Nee, bei euch im Heidelberg gibt's doch so ein Gebäck, was ihr bestimmt... Weckle?
So Zimtschnecken, aber kann ich so aus ganz Deutsch.
Und die sind schon sehr schöne. Ich habe lustigerweise irgendwie vor 8 Folgen mal versprochen, ich mache mal so einen Käfer-Podcast und laufe einfach durch den Wald und sammle Käfer.
Würde ich hören.
Würdest du hören?
Würde ich hören.
Dann verspreche ich es jetzt nochmal.
Wer kauft den Käfer-Podcast?
Mehrteilig gleich. Der Hirschkäfer.
Und sie verstecken sich unter Klodeckeln, hast du erklärt.
Ja, sie verstecken sich unter Klodeckeln gerne. Also die ganzen Insekten verstecken sich gerne. Ich meine, wir hatten eine Lampe an beim Film.
Und dann kam eine Gottesanbeterin, so eine Blattgeblätter, also die aussieht wie ein Blatt, so Handteller groß. Ich hab einen Sektenfreund, Insekthaus Adi, dem kann ich jedem empfehlen zu folgen. Er hat jetzt schon ungefähr 500.000 Follower auf Instagram, verdient sich eine goldene Nase mit Käfern, was ich ganz toll finde, weil ich ihn nämlich noch kenne, als er gar kein Geld verdient hat mit seinem Insekteninteresse. Und den frage ich immer, wenn ich, was habe ich da gefunden? Und da meinte er dann so, ja, eine Gottesanbeterin. Aber da meinte ich so, wie? Das ist ja, es gibt so viele verschiedene. Und er meinte halt, auf Deutsch gibt es halt nur Gottesanbeterin, aber der wissenschaftliche Name ist dann der unterschiedliche. Und die sieht halt wirklich aus wie ein Blatt. Und hat sich auch wie ein Blatt bewegt, wenn du sie angefassen wolltest. Und das finde ich schon, also, um noch mal kurz zu erklären, warum ich Insekten so faszinierend finde, ist, das sind sehr simple Lebewesen von der Struktur, wie die funktionieren. Die haben kein zentrales Nervensystem. Die haben, die scheißen, machen Sex und sterben.
Ja.
Und fressen. So, mehr machen die nicht. So, und dann vergleichst du es mit einem Menschen und dann stellst du fest, Moment, wir machen auch nicht so viel mehr als irgendwie Geschlechtsverkehr groß und Nahrungsmittel aufnehmen und versuchen unsere Lebenszeit, die wir hier haben, schön zu gestalten.
Ja.
Aber bei Insekten ist einfach dieses Soziale, das Verhalten, was an den Tag legen, so komplex. Das ist so unfassbar. Da ist, wenn wir flirten als Menschen, das ist lächerlich im Vergleich zu Insekten. Und ich möchte jetzt ein Beispiel geben, wie eine Wespenart in der Sahara sich fortpflanzt.
Ja.
Es ist atemberaubend. Diese Wespenart legt ihre Larven an tote Bäume, Gräser, und zwar als Blume. Das sieht aus wie eine Blume, was dann in den Larven ergibt. Diese Larven riechen, haben einen Lockstoff, was dazu führt, dass Bienen denken, das ist eine Honig, da können wir Honig holen.
Ja.
Dann fliegt die Biene daran. Die Larve hält sich am Bauch der Biene fest. Die Biene trägt die Larve in den Bau. Die Larve wird in den Bau gelassen. Die Larve tut so, als wäre sie eine Biene, wird dann also mit dem Honig gefüttert von anderen Bienen, um dann, wenn sie groß wird, den Bau aufzufressen, um dann zur Wespe zu werden.
Irre.
Irre! Wir öffnen Tinder. Ende der Geschichte.
Schmetterlinge fliegen nur herum.
Schmetterlinge fliegen nur herum.
Schmetterlinge sind laut Thilo Mischke nur
fliegende Penisse, fliegende Vaginen, die haben keine einzige Funktion in der Fortpflanzung. Es gibt ganz viele Schmetterlinge, die ja nicht mal einen Mund haben, die können nicht mal was essen. So traurig ist das. Also ich stelle mich mal da auch so, 4 Wochen sind die, da leben die dann 4 Wochen so.
Ich kann nicht sagen.
So, also, und das ist tatsächlich, das fasziniert mich an Insekten. Also wenn ich eins fange, weiß ich die Geschichte, wie dieses Insekt lebt. Und das finde ich einfach so unglaublich.
Hast du dein Lieblingsinsekt?
Ja, Nachtfalter. Nachtfalter und Nashorn-Rüsselkäfer heißen die. Die gibt es auch bei uns. Die sind dazu halt so relativ unscheinbar und haben so ein relativ langes Näschen. Und vorne am Näschen haben sie noch 2 Fühler. Die finde ich sehr schön und Nachtfalter finde ich auch sehr, sehr schön. Die kann man streicheln, so schön sind die. Aber also, ich fasse erstmal alles an.
Ja.
Das ist da. Skorpione, was ja keine Insekten sind, fasse ich nicht an. Spinnen fasse ich nicht an. Und halt, ich würde auch keinen Millipeder anfassen.
Ja.
Würde ich einfach. Das ist unnötig, da jetzt irgendwie so eine infizierte Wunde zu haben für 3 Wochen oder so.
Ja. Ja. Jedenfalls hat mich diese ganze Erfahrung hier, glaube ich, ein bisschen toleranter für all das gemacht.
Das finde ich sehr schön. Will Leo noch eigentlich was sagen? Weil wir sind, glaube ich, jetzt langsam am Ende dieses Podcasts angekommen.
Wie lange sind wir denn?
Eine Stunde sind wir. Aber habe gerade von einem Podcast-Profi gelernt, man sagt in einem Podcast nicht, wie lange der Podcast schon läuft, weil das für die Hörer so gemein ist, weil man ja dann weiß, so reicht jetzt auch. Es ist genug jetzt. Jetzt haben wir aber ein Boot, einen riesen Sattel. Alter! Ich beschreibe mal schnell, was ich noch sehe. Also wir sind jetzt hier am Amazonas. Die Sonne geht gerade unter. Und an diesem Holzhaus, was sehr erhöht gebaut ist, an dem wir gerade diesen Fisch gegessen haben, fährt jetzt ein... Wie nennt man denn so? Das ist ja kein Containerschiff. Wie heißen denn diese Schiffe? Die haben so einen Namen.
Fracht?
Lastenschiff?
Lastenkahn.
Aber ein riesengroßer Lastenkahn. Und zwar eigentlich 3 miteinander verbunden. Und du siehst halt, besonders diese Stadt Manaus, über die ich eigentlich noch mehr reden wollte in dem Podcast, weil die nämlich die ganz besondere Stadt ist. Diese Großstadt mit fast 3 Millionen Einwohnern hat keine Straße, die herführt, sondern nur Wasserwege. Und alles wird hier transportiert durch diesen wunderschönen Wald mit diesen altölverbrauchenden Monstern, die alles schmutzig machen und dreckig. Ja, im Amazonas werde ich tatsächlich auch zum Umweltschützer. Ich hatte mal in einem früheren Podcast gesagt, dass ich irgendwie für mich der Mensch an erster Stelle steht und dann kann ich mich um die Umwelt kümmern, weil wenn wir uns um den Menschen kümmern, haben wir auch Zeit, uns um die Umwelt zu kümmern. Ich würde nicht andersrum gehen. Also Umweltschutz ist wichtig und muss auch gemacht werden. Aber wir müssen, genauso wichtig ist es, Menschen zu bilden und Menschen irgendwie darauf vorzubereiten, dass sie so, wie sie jetzt handeln, nicht mehr machen können.
Ja.
Was nützt all der Umweltschutz, wenn den Leuten nicht geholfen ist vor Ort?
Ja, so. Vor allem hier ist das eine ja zusammenhängen mit dem anderen.
Ja, eben. Also. So, deswegen bin ich immer so ein bisschen kritisch. Aber hier im Amazonas werde ich jedes Mal wieder so zurück. Hier könnte ich so ein Rainbow Warrior. Nee, wie heißen die? Diese Warrior?
Rainbow.
Heißen die Rainbow Warrior? Ja. Ich würde mich direkt an so ein Schiff rankappen und sagen, hört auf, hier lang zu fahren. Ihr macht die wunderschönen rosa Flussdelfine, die im Übrigen nicht hübsch sind.
Ein aber klingen sehr nach einem
rosa Flussdelfine Merken. Klingt nach einem wunderschönen Tier. Das ist so, ich habe einmal in Kambodscha Flussdelfine gesehen und einmal hier. Und beide Flussdelfine sehen tatsächlich sehr dümmlich aus. Es ist ein dümmlich aussehendes Tier.
Aber ein Säugetier.
Es ist ein Säugetier.
Ja.
Ja. Aber dümmlich aussehend.
Und um das abzuwickeln vielleicht, warum ist die Stadt Manaus für dich so besonders?
Ach, weil die so ein Zeichen dafür ist, wozu Menschen in der Lage sind. Also eine Großstadt mitten im Urwald aufzubauen, wirklich mitten im Urwald, mit keiner Zufahrtsstraße und dann ein Opernhaus zu bauen, wie es in Paris steht, um die Jahrhundertwende, was gebaut wurde mit dem Geld, was durch Kautschuk hier gewonnen wurde. Also bevor Erdöl kam und die Welt beherrscht hat, war es ja Kautschuk, was die Welt beherrscht hat.
Ja.
Und zwar aus einem ganz simplen Grund. Das Kautschuk wurde benutzt, um für Dampfmaschinen und Maschinen diese Zahnräder miteinander zu verbinden.
Ja.
Und ohne dieses Kautschuk konntest du diese Räder nicht bedienen. Und damit beherrschte das die Welt. Weil, und damit war hier großer Reichtum eben auch in Brasilien möglich. Und du siehst eben die Spuren davon, diesem Reichtum noch in Manaus. Das ist wirklich eine ganz arme Stadt mittlerweile. Aber du siehst halt, da sind dann lauter so verschimmelte, aber schön aussehende koloniale Häuser. Daneben wieder so ein hässliches Haus, dann wieder kolonial. Und eben diese Oper, dieser Marktplatz.
Ja, da müssen wir noch hin.
Da fahren wir heute hin, da machen wir dann eine Moderation. Ich würde sagen, weil die Sonne jetzt gerade untergeht, beenden wir an dieser Stelle auch diesen doch sehr schönen Podcast. War der sehr chaotisch? Nö, eigentlich nicht.
Ein inneres Blumenpflücken.
War okay, würde ich sagen. So, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, die nächste Folge dieses Podcasts zeichnen wir in Rio auf. Und ich werde versuchen, in Rio einen Deutschen oder eine Deutsche zu finden, mit die uns dann ein bisschen was darüber erzählt, wie es ist, in Rio zu leben. Danke, Leo, auch wenn es durch die fehlende Funke kurz war. Danke, Jan.
Vielen Dank.
Herzlich willkommen bei Uncovered, das war die Feuertaufe.
Sehr gut.
Hände in Schlamm im Urwald. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören, für die Störgeräusche. Manchmal höre ich ja, dass euch das gefällt. Manchmal höre ich ja, dass euch das nicht gefällt. Ich finde ja, das ist sehr schön, wenn man hört, wo wir sind. Auf Wiederhören.
Ciao.